Bevor es losgeht, noch dieser wichtige Hinweis. Nach der aktuellen Folge macht der Podcast eine Woche Pause und kehrt dann in seiner gewohnten Besetzung am 12. September wieder zurück. Und jetzt viel Spaß.
Podcast, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Die Fußball-Bundesliga hat auch den vierten Spieltag hinter sich. Wir schauen in der 214. Folge des Podcast unseres Mein VfB Podcasts aber erstmal nicht auf die Fußball-Bundesliga und die Truppe des VfB Stuttgart, sondern widmen uns hauptsächlich heute einer Mannschaft, die ihren Ligastart erst noch vor sich hat, und zwar am kommenden Wochenende. Deshalb eine Spezialfolge des Podcast mit Fokus auf das Team, das zum ersten Mal unter dem Label VfB Stuttgart in dieser Saison antritt, nämlich das Frauenteam. Und wen hätten wir da Besseres hier mit dabei haben können als den Mann, der sich um die Belange des Frauenfußballs als Cheftrainer dieser Mannschaft seit ein paar Wochen kümmert. Er ist Meisterspieler mit dem VfB 2007, hat 135 Profispiele für den VfB gemacht, auch zwei Länderspiele. Und wir sagen herzlich willkommen, Heiko Gerber. Hallo, Heiko.
Ja, hallo.
Ja, wunderschön, dass du da bist. Freut uns. Und ja, für dich hat deine Trainerkarriere ja eine erstaunliche Wendung die letzten Wochen genommen. Du bist warst jahrelang Nachwuchscoach beim VfB in verschiedenen Mannschaften. Und jetzt steht das Projekt Frauenfußball an und du bist seit einigen Wochen als Cheftrainer da mit an Bord. Und erzähl doch nochmal, wie es überhaupt dazu kam, dass du die Frauenmannschaft, die bisher beim VfB Obertürkheim beheimatet war, jetzt unter dem Dach des VfB Stuttgart spielt. Ja, dann betreust verantwortlich.
Ja, kam für mich natürlich auch sehr überraschend, die Anfrage vom Verein. Die haben sich Gedanken gemacht, wer wäre der Richtige, extern, intern, und haben dann die Köpfe zusammengesteckt und irgendwo auf meinen Namen gekommen und haben mich dann angefragt. Und am Anfang hatte ich dann schon, ich war überrascht, aber habe dann nach zwei Tagen schon überlegt, hey, das könnte sehr, sehr interessant werden, hier was mit aufzubauen. Ich habe alle Stationen, wie du gesagt hast, durchlaufen beim VfB in U16, U17, U19, U21. Und ja, ich wollte nicht unbedingt woanders hingehen, weil das ist mein Verein. Ich will gerne hier bleiben, und diese Aufgabe fand ich dann sehr, sehr interessant und hoffe, wir machen was Gutes draus.
Du hoffst, der macht was Gutes draus. Es ist ja wirklich was ganz Neues beim VfB Stuttgart. Merkt man das, so eine Aufbruchsstimmung sozusagen, so ein Neustart, dass da alle ein bisschen anders drauf schauen, mit anderem Feeling vielleicht dabei sind? Wie ist das im Moment so?
Ja, auf jeden Fall. Die EM hat natürlich auch dazu beigetragen, dass da jetzt auf den Frauenfußball nochmal ein ganz anderes Licht geworfen wird. Und auch beim VfB habe ich das Gefühl, dass jetzt nach so vielen Jahren da etwas entstehen kann und dass da alle mitziehen wollen an diesem Thema. Und von daher freue ich mich drauf, da der erste Trainer sein zu dürfen, der die VfB-Frauen trainieren darf, und hoffe, dass wir dann auch schnell wie möglich nach oben kommen.
Ist das so tatsächlich was, wo du sagst, ich bin der erste Frauentrainer, den es beim VfB Stuttgart gibt? Ist das tatsächlich so ein Merkmal, das durchaus vielleicht mal eine Bedeutung haben kann in der Historie des Clubs?
Ja, könnte schon, aber das ist für mich gar nicht so entscheidend, sondern ich finde das Projekt einfach sehr, sehr interessant und ja, bin jetzt seit 4 Wochen dabei und finde es einfach richtig toll. Und ich bin auch von meiner Mannschaft begeistert, mit welchem Elan, mit welcher Begeisterung die da rangegangen sind. Und ja, bis jetzt habe ich es auf keinen Fall bereut und ich hoffe natürlich auch, dass es so bleibt.
Hand aufs Herz, wie oft hast du schon gesagt, kommt Jungs, kommt zusammen oder auf geht's Jungs oder alle Mann an Bord? Gibt es so Fälle, und wie reagiert dann die Mannschaft drauf, wenn es die gibt?
Ja, auf jeden Fall. Also es passiert mir sehr, sehr oft noch, dass ich auch sage, oh, hey Jungs, jetzt kommt mal oder irgendwas anderes. Aber die Mannschaft ist da echt cool, die lacht da auch drüber und die bezeichnet sich auch selber als die wilden Weiber. Und von daher habe ich da echt eine gute Gruppe zusammen, und das wächst gerade zusammen. Wir brauchen noch etwas Zeit, aber ich glaube, ich bin da sehr zuversichtlich.
Sorry, die wilden Weiber, ist das die Nachfolge, der Nachfolgeclaim von die jungen Wilden sozusagen?
Ja, glaube ich so. Das hängt so als Slogan in der Kabine. Wir haben da ein paar Sachen reingehangen, finde ich auch richtig toll. Und ich glaube, da gerade auch die Lisa Lang, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, hat da eine sehr gute Vorarbeit geleistet, eine gute Truppe zusammengebracht, und auch die Kameradschaft passt super, und von daher passt das.
Man schaut ja, wenn es um Fußball und Frauen geht, immer gleich, was sind die Unterschiede? Aber ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend, immer auf diesen Vergleich zu ziehen, oder?
Ja, es kommen immer die gleichen Themen auf. Das Tempo, die Athletik, die Spiel, die taktischen Verhaltensweisen. Aber ich bin wirklich, wirklich beeindruckt die ersten Wochen, was ich da gesehen habe. Also ich habe mir es echt nicht so gut vorgestellt, und mit welchen Passspiel die Mädels da schon agieren und auch taktisch. Wir haben sehr, sehr starkes Defensivverhalten. Wir bekommen ganz, ganz wenig Gegentore. Offensiv müssen wir einfach jetzt in den nächsten Wochen noch Abläufe, Strukturen reinbringen. Mhm. Aber da sind die sehr begeistert dafür. Und von daher, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg.
Du hast ja die EM angesprochen schon. Ich glaube, die hat ja auch gezeigt, dass wirklich Fußball der Frauen auf einem absoluten Top-Niveau mittlerweile gespielt wird. Da hat sich in den vergangenen Jahren, glaube ich, schon extrem viel entwickelt, fußballerisch, athletisch, in den ganzen Bereichen, die du auch angesprochen hast.
Ja, die EM war Wahnsinn, hat sich mega viel entwickelt, das habe ich auch so gesehen. Ich bin jetzt echt noch kein Frauenfußball-Experte, das muss ich erst entwickeln, da bin ich ehrlich. Aber ich habe natürlich die Spiele immer gesehen, auch bevor ich schon das Angebot hatte. Und wie vor allen Dingen auch die Deutschen, die Engländer, die Franzosen da Fußball gespielt haben, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Tempo, aber auch taktisch gut geschult. Also das war schon beeindruckend. Und es wird nie so sein, dass man das mit Männerfußball vergleichen kann. Also das ist klar, das ist auch ein 100-Meter-Sprint. Kann man Frauen und Männer nicht vergleichen. Es wird immer einen Unterschied geben. Aber ich glaube, die haben jetzt Aufmerksamkeit verdient und sind wahrscheinlich so mit dem Herzen fast noch mehr dabei wie manche Männer.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch wichtig, dass man irgendwann aufhört, immer zu vergleichen, sondern dass man das einfach die Leistungen, die gebracht werden, anerkennt und die sind auf einem guten Niveau. Und wenn sich das entwickelt, auch in Deutschland nochmal, dann ist ja da, glaube ich, ein guter Nährboden da. Immer mehr Bundesliga-Vereine haben sich ja entschieden, in dem Bereich auch tätig zu werden. Der VfB jetzt auch, nach vielen Jahren der Überlegung, du hast es schon mal angesprochen, ist man fast ein bisschen spät dran, weil andere Bundesliga-Clubs jetzt schon sich in der Frauen-Bundesliga auch etabliert haben und der VfB muss jetzt erst anklopfen nach und nach?
Ja, wir sind schon etwas spät, aber Dortmund fängt, glaube ich, hat einen anderen Weg. Die fangen ganz unten an in der Kreisliga, wollen sich dann sukzessive nach oben arbeiten. Wir haben eine Mannschaft übernommen, die schon eigentlich in der Regionalliga war, leider am letzten Spieltag abgestiegen ist. So ist es in Anführungsstrichen jetzt nur Oberliga im Moment. Aber ja, ich glaube, das wird auch noch einige Zeit dauern, bis wir an die großen Mannschaften wie Wolfsburg, wie Freiburg, Bayern, München rankommen. Also das sind alles Erstligamannschaften, die mit hohem Niveau, also wir müssen auch klar im Kopf sein, dass es nicht in 2-3 Jahren erledigt ist, sondern vielleicht brauchen wir 5-6, im besten Fall Jahre, weil das muss auch die Infrastruktur um den Verein muss sich entwickeln. Ja, also da brauchen wir auch andere Spieler dann irgendwann vielleicht, die dann auch das Erstliga-Zweitliga-Niveau haben. Ja. Aber ich habe auch in meinen Reihen einige, denen ich das zutraue. Mhm. Und da müssen wir da auch etwas Geduld haben.
Du hast angesprochen Strukturen. Wie ist das denn? Einfach mal ganz banal erklärt. Wo trainiert ihr? Wo spielt ihr? Können Fans kommen zu den Spielen? Wie ist das alles aufgebaut im Moment?
Noch so, dass wir noch in Obertürkheim trainieren. Und ja, das ist ein kleines Gelände. Wir müssen uns teilweise auch den Platz teilen mit der zweiten und mit der dritten Mannschaft und auch nur ein Kunstrasen im Moment zur Verfügung. Dort werden erstmal die Spiele auch stattfinden, Obertürkheim. Ich bin jetzt dran, zumindest mal dienstags beim VfB zu trainieren, um dann auch einen eigenen Platz zu haben, um auch den Montag aus dem Weg zu gehen, wenn wir Sonntag spielen. Macht Montag für mich keinen Sinn, da intensiv zu trainieren. Und ich möchte mich auch gern ein bisschen abheben von den anderen Vereinen, von was die Qualität, was die Inhalte betrifft und um da uns weiterzuentwickeln. Und das sind so alles Sachen, die in der nächsten Zeit sich entwickeln müssen. Zuschauer können natürlich immer gern kommen. Ich freue mich oder ich hoffe, dass natürlich sehr, sehr viele VfB-Fans mal vorbeischauen, sich das anschauen und dann selber entscheiden können, boah, das ist ja richtig toll, was die Frauen da machen, mit welcher Leidenschaft, wie die da auf dem Platz, die liegen nicht lange am Boden. Die schreien zwar, aber stehen wieder auf. Ja. Und ich glaube, dass der ein oder andere dann auch gern nochmal kommen wird beim guten Spiel. Und ich hoffe, dass wir dann auch in 2-3 Jahren etwas höhere Liga anbieten können. Und das ist wirklich interessant. Wir hatten auch schon bei den ersten Auswärtspokalspielen dabei, ein paar Fans. Also die waren auch mega begeistert und ich hoffe, bleibt so.
Ist das denn für deine Spielerinnen, ist es ja auch neu, die haben bisher als VfB Obertürkheim gespielt, eben vor den Zuschauern, die sich dort interessiert haben, vor den Vereinsmitgliedern, ein bisschen vielleicht von den Gegnerinnen noch Zuschauer dabei. Jetzt sind sie der VfB Stuttgart, repräsentieren den VfB Stuttgart. Spürt man das bei denen, dass da auch für die das eine Veränderung ist? Gut, du bist jetzt neu dabei, aber vielleicht sprecht ihr ja da auch mal drüber. Jetzt kommen vielleicht plötzlich Fans dazu, vielleicht ist auch mal ein bisschen ordentlich Stimmung dabei. Man schaut, wie machen die das, VfB Stuttgart, Frauenmannschaft, wie gehen die damit um bisher? Was hast du für einen Eindruck?
Ja, also die ersten Wochen war es wirklich so, dass ich habe auch mit vielen gesprochen, dass sie gesagt haben, ja, das ist was Besonderes für uns, jetzt den roten Brustring zu tragen und auch mehr im Fokus zu stehen, auch ganz viel mehr Zuschauer zu haben plötzlich. Im Pokalspiel in der ersten Runde waren es 500 Zuschauer in Ellwang, das war richtig toll, haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Und
5-0 ja. Gewonnen habt ihr damals, ne? Das ist auch nochmal kurz gesagt.
Ja, genau, 5-0 gewonnen und das war ein sehr gutes Spiel und die waren auch mega begeistert. Die andere Seite ist einfach, dass wir jetzt auch mit diesem großen Namen überall hinkommen und ganz anders wahrgenommen werden, aber auch vom Gegner. Die werden jetzt nicht mehr den nicht mehr Obertürkheim schlagen, sondern den großen VfB Stuttgart, den Bundesligisten. Und das ist die Gefahr, weil wir überhaupt noch kein Bundesligist sind, sondern Oberligist, der sich entwickeln muss und aber jetzt einfach mit einem riesengroßen Namen anreißt und jeder wird sich freuen, uns zu schlagen.
So Pokalatmosphäre bei jedem Spiel so ein bisschen. Ne?
Ja, jeder will uns irgendwie wehtun, jeder und irgendwo in der Zeitung stehen, egal wer es ist, ja, VfB Stuttgart geschlagen. Und ja, das muss ich den Mädels dann auch noch in den Kopf reinbringen, aber das haben wir bis jetzt sehr, sehr gut gemacht und wir müssen einfach jede Woche diese 100, 101% abliefern, so wie man so schön sagt, um die Spiele zu bestehen.
Was weißt du denn über das, was jetzt auf euch zukommt? Die Oberliga Baden-Württemberg bei den Frauen. Hast du eine Vorstellung, wie qualitativ die ist, wie stark die Gegnerinnen sind? Wer ist da vorne dran? Was kommt auf euch zu? Oder wie hast du dich jetzt auch vorbereitet dann auf die Liga, die jetzt am kommenden Wochenende startet?
Ja, ich habe zum Glück in meinem Team Co-Trainer und Co-Trainerin, die sich etwas auskennen in der Liga. Ich bin ehrlich, ich kann das echt noch nicht einschätzen. Wir haben getestet in der Vorbereitung gegen Regionalligisten, haben da sehr gute Spiele gemacht, was das Defensivverhalten betrifft, 1-1 und 0-1 verloren in Unterzahl am Ende, weil wir viele verletzte Spielerinnen hatten. Also zwei ordentliche Ergebnisse. Wir haben aber auch gegen Landesligisten nur 1-1 gespielt. Also für mich schwierig einzuschätzen, wie stark ist die Oberliga wirklich. Ich bin der Meinung, dass unser Niveau so gut ist, dass wir zumindest ganz weit oben mitspielen werden. Und dann hängen natürlich auch Kleinigkeiten davon ab. Habe ich viele verletzte Spieler? Gibt es vielleicht doch eine Mannschaft, die ein richtig gutes Niveau hat? Dass wir jede Woche der Favorit sind, allein vom Namen her, wie ich schon sagte. Also ich bin noch nicht so drin, dass ich sage, ich kann das Niveau der Oberliga jetzt einschätzen.
Ja. Ich sage es gleich nochmal, wird noch ein paar Mal gesagt werden, am kommenden Sonntag geht's los, 14 Uhr gegen den TSV Crailsheim. Habt ihr euch da schon genaue Gedanken gemacht oder ist die Spielvorbereitung, wir sind jetzt noch ein bisschen früh mit unserer Aufnahme, aber die Spielvorbereitung geschieht dann wahrscheinlich noch, die direkte. Ne?
Ja, wir haben Analyse gemacht vom Gegner, wir haben da ein Spiel, Pokalspiel, haben wir Aufnahmen bekommen. Wissen so einiges von Crailsheim, sind ja letztes Jahr auch abgestiegen aus der Regionalliga, haben auch einen Umbruch gehabt und müssen sich auch erst neu finden. Und ja, es ist eigentlich fast egal, weil ich glaube, dass jedes Spiel in der Oberliga schwierig werden wird zu gewinnen am Anfang, weil ich glaube, jede Frau, was mir der erste Eindruck, was mir so aufgefallen ist, dass es unheimlich schwierig ist für die Mannschaften, offensive Lösungen zu finden. Das heißt, wenn eine Mannschaft tief steht, wenn eine Mannschaft gut verteidigt, oder das können die alle in der Oberliga, und dann brauchst du halt dieses 1-0, vielleicht auch das 2-0, um das Spiel auf deine Seite zu ziehen. Und wenn du in Rückstand gerätst, ist es dann schwierig, das Spiel noch zu drehen, weil dann stehen sie noch kompakter und hauen sich noch mehr rein. Also von daher, wir sind vorbereitet auf Crailsheim und hoffen natürlich, dass wir wirklich mit einem Sieg starten zu Hause, um dann auch direkt so in diesen Flow reinzukommen.
Du hast gesagt, ihr habt Videomaterial. Jetzt ist ja in dem Bereich, wo du bisher gearbeitet hast, auch wenn es der Nachwuchsbereich ist als Trainer, läuft ja schon alles sehr, sehr professionell ab in so einem Bundesliga-Verein, im Nachwuchsleistungszentrum. Es gibt medizinische Abteilung, Physio, sportpsychologische Einrichtung, alles ist da, Video, Analyse. Wie ist es jetzt bei den Frauen? Da gibt es wahrscheinlich gar nicht so viel Material auch, wie ihr euch anschauen könnt, oder?
Na, auf keinen Fall. Also ich bin trotzdem begeistert von Obertürkheim, wie die da schon aufgestellt sind. Sie haben da sich selber geholfen, indem sie so eine kleine Kamera installiert haben, die dann die Spiele aufnimmt, vielleicht auch mal das Training. Mhm. Und jetzt fehlen natürlich noch die Ressourcen, das alles auszuwerten, alles zu machen. Ich bin da gerade auch noch, weil ich auch noch U21 Co-Trainer bin, auch gerade so ein bisschen am Limit. Will es aber auch nicht so extrem forcieren, weil ich glaube, das Wichtigste erstmal, was auf dem Platz passiert, dass die Frauen das begreifen und was da dahinter steckt und dann umzusetzen, und das andere muss sich alles erst entwickeln. Also das ist einfach so, dass da die Infrastruktur oder die Bedingungen, ich habe noch keinen Athletiktrainer, ich habe teilweise die Physioabteilung ist nur mittwochs vor Ort. Es entwickelt sich alles gerade, und ich glaube, umso mehr wir Aufmerksamkeit bekommen, umso mehr wir vielleicht auch Erfolg haben, da können wir das alles nach und nach da mit ins Boot holen. Aber im Moment soll es auch so sein, wie es ist, weil es ist familiär noch so ein, das macht mir richtig Spaß, da auch mal zusammenzusitzen nach dem Training mit der zweiten Mannschaft, mit der ersten Mannschaft, einfach noch mal ein bisschen zu quatschen. Das ist irgendwo richtig toll, und das will ich gar nicht so schnell oder will ich überhaupt nicht zerstören.
Ja, ja. Aber so diese Verzahnung, das kann ja dann gegenüber den Konkurrenten, die ihr dann in der Oberliga oder auch vielleicht dann in der Regionalliga habt, kann ja dann der große Vorteil sein, dass ihr dann Strukturen mitnutzen könnt als Frauenteam, die ohnehin beim VfB Stuttgart vorhanden sind.
Auf jeden Fall, wir haben eine Kooperation mit dem NLZ, mit dem Nachwuchsleistungszentrum. Und es gab schon so viele, auch von der Profiabteilung, Athletiktrainer, der mich gefragt hat, hey, was brauchst du, was können wir dir bieten? Und das finde ich einfach mega toll. Und dass da auch vom NLZ da Videoabteilung gesagt hat, wir können mal mit einer Kamera vorbeikommen und können das mal filmen, auch mal für dich dann vielleicht zusammenschneiden. Also das will ich dann auch irgendwann die nächsten Wochen so in die Wege leiten. Und das finde ich toll, wie die Unterstützung im Moment ist. Und ja, wie gesagt, wir werden nie das Niveau von Männerfußball erreichen, da bin ich einfach Realist. Aber wir wollen einfach ein Teil von dem Verein sein und auf die der Verein vielleicht auch oder die Fans auch stolz sein können, sagen, ja, wir haben eine super Frauenabteilung, die jedes Wochenende Bayern München und Wolfsburg schlagen.
Ja, das ist doch mal ein hehres Ziel, aber da hast du schon angesprochen, die Ziele sind ja hoch. Also man hat die Frauenmannschaft ja nicht ins Leben gerufen oder die Kooperation mit dem VfB Obertürkheim eingegangen, um auf Dauer in der Oberliga mitzuspielen, sondern es ist ja schon das erklärte Ziel, sagen wir mal, die nächsten Schritte zu machen, auf jeden Fall mal in die zweite Liga zu kommen, dann nochmal zu professionalisieren und auf lange Sicht dann eben in der Bundesliga da anzutreten mit eben den genannten, wie du es gesagt hast. Wolfsburg ist dabei, Köln ist dabei, Frankfurt ist dabei, die Bayern sowieso, Freiburg. Dieser Ehrgeiz, der hinter dem Projekt steckt, ist es auch ein bisschen, macht es leichter oder schwerer zu sagen, komm, wir müssen auch, also es ist nicht nur Spaßveranstaltung, sondern hier geht es auch wirklich darum, schnellstmöglich Erfolge nachzuweisen.
Ja, also ich bin jetzt in der ersten Reihe als Cheftrainer dafür verantwortlich, aber ich kann auch nur das machen, was da ist. Und klar ist es, der Verein möchte es gerne so schnell wie möglich nach oben, aber wir sollten auch mehr realistisch bleiben. Wirklich sagen, okay, wir dürfen nichts unterschätzen in der Oberliga, in der Regionalliga. Also das muss sich in den nächsten 3, 4, 5 Jahre, vielleicht dauert es auch 6, entwickeln und aufbauen. Und da brauchen wir ganz andere Bedingungen, auch dann, ja, auch dass vielleicht dann auch andere Gelder fließen, weil irgendwo muss man dann auch finanziell mithalten können mit den großen Vereinen, vielleicht auch mal Spieler verpflichten, die dann woanders spielen und die gute Qualität haben. Und wie gesagt, da sollte man Geduld haben. Fakt ist eins, dass wir gerne in den nächsten 2, 3 Jahre oder in den nächsten 3 Jahre zweimal aufsteigen wollen, möchten gerne, aber wie gesagt, wir werden alles versuchen, ich und mein Team, das hinzubekommen, aber wie gesagt, da spielen noch andere Faktoren mit und hoffe, das klappt aber dann.
Du und dein Team, sag doch mal, wer ist denn dabei? Du hast die Lisa Lang vorhin mal schon kurz erwähnt, die ist ja als Vereinsmanagerin zum VfB Stuttgart gekommen, kommt aber aus dem, oder nicht aber, kommt aus dem Frauenfußball und hatte da natürlich schon so ein bisschen auch, glaube ich, den Auftrag, das ganze Thema voranzutreiben, hat in ihrer Masterarbeit, glaube ich, auch über den Aufbau einer Frauenabteilung beim VfB Stuttgart geschrieben. Die hat dann interimsmäßig das Traineramt auch noch übernommen gehabt. Jetzt bist du dabei, aber sie bleibt in deinem Team oder ist geblieben. War, glaube ich, auch ein Wunsch von dir, dass das so geschieht. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe das erste Spiel, wo ich noch kein Trainer war, gesehen gegen Rottweil. Da haben die Mädels 5-0 gewonnen. Da war die Lisa noch Trainerin. Und ich habe einfach gemerkt, dass da eine Symbiose besteht zwischen der Lisa und der Mannschaft und dass ich die unbedingt dabei haben will, auch als Frau, weil die da auch näher an den Mädchen dran ist. Und wie gesagt, die macht das richtig toll. Die hat Erfahrung mittlerweile auch als Trainerin beim WFV und hat es richtig gut gemacht. Und die ist dabei. Ich habe einen zweiten Co-Trainer, Ersin, noch dabei, der das richtig toll macht, der auch bei den Frauen richtig gut ankommt. Ich habe die Hanna als Torwarttrainerin. Wir sind schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und dann gibt es noch so zwei, drei, die ganzen organisatorischen Dinge dabei Obertürkheim gemanagt haben. Die bleiben weiter dabei, die den Spielbetrieb managen, die dann aber auch die Auswärtsfahrten mit steuern und organisieren. Also sensationelle Leute, die ich da an meiner Seite habe. Und ich glaube, wir sind für die Liga richtig, richtig gut aufgestellt. Mhm. Und das andere wird sich dann alles noch entwickeln.
In welchem Mannschaftsbus fahrt ihr denn zum Auswärtsspiel? In dem die Profis auch haben zu sitzen oder läuft es noch in Fahrgemeinschaft, in Privat-PKWs?
Ja, unterschiedlich. Wir haben jetzt auch mal zum ersten Pokalspiel haben wir uns die Kleinbusse vom VfB ausgeliehen. Mhm. Sind wir mit drei Kleinbussen gefahren. Das mit VfB-Aufdruck, das ist auch schon toll, wenn man da so ankommt. Wir mieten uns dann mal einen großen Bus von einem Busunternehmen. Also das ist ganz unterschiedlich. Oder reisen halt, wenn es nah ist, auch mal privat an. Das ist alles noch nicht so professionell, aber ich glaube, dass die Mädels da noch gar nicht so extrem viel Wert drauf legen, sondern die sind einfach wirklich zufrieden mit dem, was sich hier gerade entwickelt.
Hm. Ihr habt 9 Neuzugänge, glaube ich, in der Mannschaft, wenn ich richtig gezählt habe. Da warst du jetzt noch nicht so eng dabei, aber in der Planung, in der Kaderplanung der Mannschaft. Aber hat man da, was wurde dir da erzählt, hat man dann auch schon gemerkt, dass der VfB bisher Obertürkheim, jetzt Stuttgart, auch attraktiver wurde, dass Spielerinnen gesagt haben, komm, da ist ein Projekt am Laufen, das mal richtig nach vorne gehen kann. Da bin ich gerne dabei und wechsle den Verein.
Ja, auf jeden Fall. Also die Qualität von der Mannschaft hat sich extrem erhöht. Also wir haben echt richtig gute, talentierte Spielerinnen geholt, die teilweise erst 17 Jahre alt sind und jetzt schon für mich auch schon einen Stammplatz sich erarbeitet haben oder zumindest nah an der Mannschaft dran sind. Also das ist richtig toll. Die Lisa hat da auch, die arbeitet beim WV, trainiert die ganzen Jahrgänge dann auch, kennt sich da mega aus und hat da wirklich eine gute Arbeit geleistet. Ja, ich würde mir vielleicht die ein oder andere Position noch wünschen, aber das ist auch nicht alles so wichtig, sondern ich glaube, dass wir so eine gute Qualität haben, um dieses Jahr dann Oberliga oben mitzuspielen. Mhm. Und was ich auch sagen will, es gibt halt hier in der Region so viele gute Spielerinnen, die aber jetzt im Moment in Hoffenheim, in Freiburg, in Meppen, irgendwo überall in Deutschland verteilt sind, in Frankfurt. Und ich glaube, dass wir in der Lage sind, in ein, zwei Jahren die Spielerin hier wieder zurückzuholen, dass wir vielleicht einen guten Job anbieten, dass wir vielleicht auch andere Möglichkeiten haben, um sie wieder in die Heimat zu holen, weil ich auch gehört habe, dass viele auch gerne wieder in die Heimat zurück wollen. Und hier beim VfB Stuttgart, weil es irgendwo der Herzensclub ist für viele, hier zu spielen. Und ich glaube, dass wir dann so eine riesen Region haben, dass wir eigentlich eine richtig gute Mannschaft aufbauen könnten, nur aus der Region hier.
Das war ja auch immer die Diskussionsgrundlage, ne? Dass man gesagt hat, hier gibt es eigentlich guten Mädchenfußball, Frauenfußball. Der WFV hat da immer viele Talente auch gefördert. Aber dann, wenn es in den aktiven Bereich ging, war eigentlich kein Club mehr da. VfL Sindelfingen hat lange auch mal erste Liga, dann lange zweite Liga gespielt, aber eigentlich so die richtige Perspektive nach ganz oben hat gefehlt. Und da kann ja diese Lücke könnte jetzt der VfB Stuttgart auf längere Sicht, mittelfristige Sicht füllen, wie du es gesagt hast.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ein riesen Einzugsgebiet. Es gibt jetzt mit Hegner hier eine Mannschaft, die das auch sehr, sehr gut macht in der Regionalliga, richtig top mitgespielt hat, mit viel kleineren Mitteln vielleicht, die wir irgendwann zur Verfügung haben. Und da sind wir am Anfang noch, aber wir haben so viele Möglichkeiten als der große VfB Stuttgart, der große Name, dann auch Spieler zu ziehen. Aber man muss denen irgendwas auch am Endeffekt was bieten, wenn es ein guter Job ist, wo sie sagen, okay, ich bin wieder, wie ich sagte, in der Heimat und dann kann ja Fußball spielen. Und klar muss dann auch hin und wieder mal finanziell ein Anreiz da sein, Prämien vielleicht dann mal irgendwann. Und dass dann auch die Mädels sagen, ja, ich will gerne von VfB Stuttgart spielen. Auf der einen Seite, weil es weil eines, aber auf der anderen Seite auch, weil es auch irgendwo dann auch für mich sich lohnt.
Was gibt es bisher als Anreiz? Nach Siegen oder so, gibt es da irgendein Ritual? Also Punktprämie, Siegprämie wird es wahrscheinlich nicht geben auf dem Level, aber Ja, also sitzt ihr dann immer, du hast schon angesprochen, einfach gemütlich zusammen, gibt's mal ein Essen und so.
Ja, wir waren zum Beispiel nach dem ersten Pokalspiel vor 2 Wochen, waren wir dann zusammen noch beim Italiener in Aalen, weil die Mädels gesagt haben, hey, bis nach Hause sind sie verhungert. Dann haben sie kurz mal einen Italiener ausgesucht in Aalen. Dann haben wir gemütlich da gegessen und das war echt toll. Und ja, wir sind Oberligist, vielleicht darf ich es hier gar nicht sagen, aber manchmal steht auch ein Kasten Bier nach einem gewonnenen Spiel in der Kabine. Und ich finde es einfach toll. Ja. Isotonisches Getränk zu sich zu nehmen nach dem gewonnenen Spiel aber die haben da wirklich Disziplin, dass da das passt und freue mich einfach auf die Aufgabe jetzt. Ja.
So wie du es beschreibst, kennen ja viele dann auch aus dem eigenen Hobbybetrieb, Amateurbetrieb. Ihr trainiert auch abends, weil die Spielerinnen teilweise oder wahrscheinlich alle berufstätig oder in Ausbildung oder im Studium, Schule vielleicht sogar noch, du hast die Jüngeren angesprochen, sind. Also da ist nichts mit Profitum, sondern die gehen alle einer anderen Aufgabe noch nach. Ne?
Ja, alle. Also einige zwei sind, glaube ich, beim VfB angestellt, einige machen Schule, einige arbeiten irgendwo in guten Jobs und so und können dann vielleicht auch das ein oder andere Mal nicht, weil sie Spätschicht haben, zum Training kommen. Aber wir haben eine super App, wo das dann drinsteht. Ich weiß das rechtzeitig. Auch das ist für mich schon sehr professionell, was die Mädels da abliefern. Wenn mal eine krank wird kurzfristig, das kann beim Männerfußball genauso passieren. Also das sind wir richtig gut aufgestellt. Ja, und wir trainieren im Moment abends 7:30. Das ist jetzt in der jetzigen Zeit noch super. Es ist noch hell und ist auch noch warm. Im Winter kann ich mir das schon schwierig vorstellen dann, aber es ist halt so und wir werden das Beste draus machen und ein bisschen mehr laufen, dann wird man auch warm.
Und du stehst, gilt es für dich auch oder stehst du mit der dicken Winterjacke und Schneestiefeln dann am Spielfeldrand?
Na, ich laufe schon ab und zu noch mit, vielleicht nicht immer, es kommt drauf an, wenn wir gewonnen haben, laufe ich mit, wenn wir verloren haben, lasse ich sie laufen. Also ich hatte ja gute Trainer in meiner Laufbahn mit Felix Magger zum Beispiel und kennt da viele gute Übungen, wo man auch mal laufen kann.
Die Maggersche Schule, nichts reden, aber die Spielerin laufen lassen.
So sieht's aus.
Ja, sehr gut, da sind wir gespannt. Ja, die Profis spielen in der großen Mercedes-Benz-Arena, die gerade umgebaut wird. Ist das auch so eine Vision, da mal vielleicht auch erstmal als Vorspiel oder im Rahmen eines Bundesligaspiels ein Spiel abzuhalten irgendwann, dass die sogar die ganz große Arena-Luft mal schnuppern dürfen, die Frauen?
Ja, das wäre natürlich was ganz Besonderes. Das wollen wir dieses Jahr noch gar nicht in Anspruch nehmen, aber vielleicht klappt es nächstes Jahr mal oder in 2 Jahren, dass man vielleicht mal ein Vorspiel macht oder vielleicht auch mal, ja, vielleicht qualifizieren wir uns auch mal für einen DFB-Pokal, vielleicht ein gutes Spiel haben, aber vielleicht gibt es dann auch ein eigenes Amateurstadion, was so in Planung ist, was ich gehört habe. Herr Werle möchte da auch gern was machen, dass die U21, die U19, aber auch die Frauen dann eine eigene Heimatstätte haben, weil ich glaube, das brauchen wir einfach. Im Moment spielen wir ja immer auf Platz 1 und es ist so für mich so ein Trainingsplatzgefühl und auch da muss der Verein dann, denke ich, was Schönes auf die Beine stellen. Das haben viele Vereine schon und wenn dann plötzlich mal 1.000, 2.000 Zuschauer, vielleicht 3.000 Zuschauer sind, das ist für die Mädels natürlich ein absoluter Hammer.
Und als Vorschlag mit dem Auftritt in der Arena, wartet ihr einfach, bis die schön umgebaut ist, dass sie
ja, wir müssen
keine
ja,
Bauruine vor euch haben.
Ja, passen ja viel zu wenig Zuschauer rein im Moment für uns und muss ja ausverkauft sein.
Genau.
Ja, also im Moment vielleicht nur als Vorspiel mal denkbar und vorbereiten vielleicht auch mal oder so. Also es wäre schon, gibt es viele Möglichkeiten, vielleicht auch auf uns aufmerksam zu machen, aber am besten geht das natürlich mit Erfolgen dieses Jahr. Mit einer guten Saison und ich hoffe, wie gesagt, dass sehr viele kommen werden.
Ja, ja, nochmal, 14 Uhr, Sonntag, 4. September gegen den TSV Crailsheim geht's los, die Oberliga Baden-Württemberg. Wir wünschen an der Stelle schon mal, wir sind noch nicht am Ende, aber wünschen jetzt schon mal alles Gute für das Projekt, für den Saisonstart und viel Spaß vor allem weiterhin bei der spannenden Aufgabe dir, Heiko. Wir kommen zur Arena, haben wir schon angesprochen, in der Mercedes-Benz Arena spielt am kommenden Wochenende die Bundesligamannschaft des VfB und zwar gegen den FC Schalke 04. Heiko, deine Erinnerungen an den FC Schalke 04? Was sind die ersten spontanen?
Ja, als ich aktiv war, war Schalke natürlich auch noch eine ganz andere Nummer. Hat eigentlich auch immer oben mitgespielt. Meister sind sie leider noch, oder was heißt leider, sind sie noch nicht geworden, aber die waren immer irgendwo international dabei, also immer große Mannschaften gehabt. Ich kann mich erinnern, dass auch sehr gute Spieler von uns dann nach Schalke gewechselt sind, mit Kevin Corani, mit Marcello Bordon. Also die hatten schon immer eine super eine super Mannschaft und natürlich auch gigantische Fans. Das muss man echt sagen, da im Ruhrpott, was da abgeht und wie die jetzt auch vielleicht etwas leiden müssen oder gelitten haben im letzten Jahr, zweite Liga und jetzt wieder aufgestiegen sind. Und für mich immer noch vom Namen her ein sehr, sehr großer Verein.
Kennst du deine Bilanz gegen Schalke, deine VfB-Bilanz gegen Schalke in der Zeit, wo du beim VfB aktiv warst?
Boah, nee.
Was glaubst du?
Ich würde sagen, ziemlich ausgeglichen.
Also ich habe mal nachgeschaut, 8 Niederlagen, 3 Unentschieden und 5 Siege.
Ja, also nicht ganz ausgeglichen.
Nicht ganz ausgeglichen, ja, aber ein ganz wichtiger Sieg war dabei. Und zwar im Jahr 2001, 12. Mai. Krasimir Balakow schießt das 1:0 und hat euch damit den Klassenverbleib damals gesichert. Erinnerst du dich an das extrem wichtige, glaube ich, auch mit viel Druck beladenem Spiel damals?
Ja, das kann ich mich wirklich noch sehr gut erinnern. Wir haben in den 8 Jahren, als ich hier beim VfB bin, eigentlich jedes Jahr international uns qualifiziert, ja. Außer in diesem Jahr. Wir waren im Pokal sehr weit gekommen, wir waren international weit, aber in der Liga hat es irgendwo nicht so funktioniert. Und sind dann einfach hinten reingerutscht und Krasimir hat dann das 1:0 kurz vor Schluss gemacht. Und das war auch sehr, sehr wichtig, weil wir dann nach Frankfurt mussten am letzten Spieltag. Da haben wir dann auch verloren, da hätten wir gewinnen müssen. Und von daher war das dann auch sehr, sehr wichtig. Aber ich erinnere mich trotzdem insgesamt an eine sehr erfolgreiche Zeit, als ich aktiv war, weil wir waren, wie gesagt, zweimal Champions League und ansonsten immer für die internationalen Plätze qualifiziert.
Du hast für den VfB, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, 199 du hast insgesamt 199 Bundesligaspiele gemacht, davon 132 für den VfB Stuttgart. Warum hat es denn für das 200. Nicht gereicht? Hast du keinen Trainer mal bestechen können, dass du sagst, komm, ich brauche noch das 200.
Ja, ich finde die Zahl auch cool irgendwo, aber dafür ist der Armin Fee verantwortlich. Okay. Spaß beiseite, aber in dem Jahr, als wir Meister geworden sind, war ich auch schon 35. War dann öfters schon nicht mehr im Kader, was ich auch akzeptiert habe. War dann 4, 5, 6 Mal war ich im Kader. Hätte ich mir gewünscht, die eine Minute noch zu bekommen. Armin hat mir dann mal irgendwann gesagt, er hat es nicht gewusst.
Okay.
Aber wie gesagt, ist auch jetzt nicht so schlimm. Ich finde die Zahl 199 dann irgendwie auch cool. Und 2 Länderspiele noch dazu, das auch ein Riesenerlebnis gewesen für mich. Und von daher denke ich, ist es eine ordentliche Karriere gewesen mit den Qualitätsmerkmal, die ich hatte, habe ich es eigentlich sehr weit gebracht.
Aber hat euer Verhältnis nicht nachhaltig belastet, Armin Fee und deines? Oder dass er die nicht auf dem Schirm gehabt hat, dass du noch ein Spiel brauchst, um die 200 zu
machen? Nein, auf keinen Fall. Also wenn wir uns heute treffen, reden wir und lachen drüber eigentlich auch so. Wir sind zusammen Deutscher Meister geworden. Das ist eine tolle Zeit. Er hat das richtig toll gemacht damals und wir als Team auch. Und das werden wir nie vergessen.
Die Meisterschaft ist wahrscheinlich, da brauche ich wahrscheinlich gar nicht nachfragen, auch wenn du jetzt nicht die Riesenspielanteile in diesem Jahr hattest, das Erlebnis schlechthin, was du auf Vereinsebene dann hattest.
Ne? Das war absoluter Wahnsinn. Wir waren 8 Spieltage vor Schluss irgendwo auf Platz 4, gewinnen dann die letzten 8 Spiele alle. In dem Jahr war Bayern München auch nicht so stark wie jetzt, wo sie unschlagbar sind, meiner Meinung nach. Und Schalke, das wussten wir irgendwann, die wollen nicht Meister werden und haben uns dann rangepirscht und haben uns am vorletzten Spieltag dann in Bochum durch das 3-2 in diese Position gebracht. Das Heimspiel gewinnt, wenn wir es gewinnen, sind wir Meister. Und ja, was dann in Stuttgart abging, das wird leider auch der FC Bayern nie erfahren. Also weil das ist so, wenn du München Bayern wirst, werden immer Meister und das ist irgendwie was Normales, aber wenn halt so eine Mannschaft wie VfB oder auch vielleicht Schalke mal Meister wird wieder, dann ist es ein ganz anderes Erlebnis und 250.000 in der Innenstadt. Also ich habe heute noch Gänsehaut.
Ihr habt relativ lang gebraucht vom Stadion bis in die Innenstadt. Ne? Wir haben vor ein paar Jahren mal zum 10-jährigen Jubiläum haben wir eine große Multimedia-Reportage gemacht. Da bin ich mit dem Timo Hildebrand zusammen, sind wir die Strecke nochmal abgefahren und er hat mir dann immer gesagt, oh, hier sind wir nicht mehr durchgekommen und hier. Da musste ich mal bei der Feuerwehr kurz aufs Klo, weil wir wollten eigentlich schon in der Stadt sein nach einer Stunde, waren aber nur bis zur Feuerwehr in Cannstatt gekommen und solche Dinge. Also es war schon sehr, sehr beeindruckend damals. Ne?
Ja, wir waren 5 Stunden unterwegs, glaube ich. Und das ein oder andere Bier ging ja auch schon. Ja. Und weißt ja, wenn du mal einmal anfängst, dann muss man ab und zu eine Pause machen.
Wenn die Schleuse offen ist, dann
wird es schwierig. Dann auch nochmal 100.000 Fans auf dem Schlossplatz, die auf uns gewartet haben. Und auch das ist einfach beeindruckend, was der VfB für Fans hat und die auch in schlechten Zeiten immer wieder ins Stadion kommen, 50.000 und immer wieder zum Verein halten, vielleicht auch mal unzufrieden sind, das ist ganz normal, aber das ist einfach mega beeindruckend, was die Stadt, was der Verein eigentlich für ein Umfeld hat für Fans.
Und da ist nochmal eine Parallele zum FC Schalke in dieser Meistersaison. Ihr habt 0-1 verloren gegen den FC Schalke in der Rückrunde. Und ab dann habt ihr alle diese 8 Spiele, die du angesprochen hast, habt ihr dann alle gewonnen. Also war ja, das nochmal der Knackpunkt für die Wende. Dann.
Ja, wir haben Schalke den Sieg geschenkt, um die in Sicherheit zu wiegen. Und sind dann, wir sind mal ehrlich, wir wollten gar nicht, also wir wollten eigentlich nicht Meister werden.
Das war kein Thema in dem Moment, da auf 8 Spieltage vor Schluss.
Wir wollten international dabei sein, wenn es geht, Champions League. Aber dass wir dann nochmal so rankommen und ja, da hat vieles zusammengepasst.
Ja, schön. Und wenn man sich immer wieder dran erinnern kann, das passt doch auch, ne?
Ja.
Aber du hast schon gesagt, es wird schwieriger und schwieriger, dass überhaupt ein anderer Verein als der FC Bayern da mal so ein Meisterschaftsgefühl erleben kann. Aber jetzt letztes Jahr ja zum Beispiel Eintracht Frankfurt mit dem Triumph in der Europa League. Also es gibt ja noch andere Titel, die erstrebenswert sind für deutsche Fußballmannschaften.
Ja, es ist beeindruckend, was der FC Bayern macht. Die haben natürlich auch sehr viel Mittel dafür, aber es ist unfassbar. Und Stand jetzt sind sie für mich für die nächsten Jahre auch irgendwo nicht schlagbar, den Titel. Also Einzelspieler kann man es immer mal schlagen, wenn sie mal einen schlechten Tag haben oder wenn sie mal überspielt sind. Aber Dortmund versucht es immer wieder, macht es auch gut, haben auch gute Spieler, aber irgendwo ist der FC Bayern der FC Bayern und wird dann auch jedes Jahr hochverdient deutscher Meister.
Und im Jahr 2003 war Manchester United, aber ihr habt sie trotzdem geschlagen. Das ist wahrscheinlich ein weiteres Highlight deiner Karriere, dieses Spiel 2-1 im Oktober, 1. Oktober 2003. Du bist eingewechselt worden für Philipp Lahm. Kannst du dich da auch noch lebhaft dran erinnern an dieses Spiel?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch einer meiner Highlights. Ich habe damals dann die letzten 25 Minuten etwa, glaube ich, gegen Cristiano Ronaldo gespielt, der 17 Jahre alt war, den noch keiner so auf dem Schirm hatte. Wurde nur als Riesentalent angekündigt. Und ich habe ihn dann die letzten 25 Minuten auch also irgendwo im Schach gehalten, habe noch einen Angriff mit eingeleitet zum Elfmeter, wo wir dann eigentlich noch einen Elfmeter verschießen. Ja. Fernando Mera, glaube ich. Aber das war auch ein Spiel, was im Endeffekt auch, also Manchester United war damals die Nummer 1 in Europa, mit Van Nistelrooy, mit Ryan Giggs, mit sonst wen alles. Also es war unfassbar, was die von der Mannschaft hatten. Die war auch irgendwo unschlagbar und wir haben hochverdient dann 2-1 zu Hause gewonnen und auch die Stimmung im Stadion war damals, es ist wahrscheinlich für mich die beste Stimmung, die es jemals gab im VfB-Stadion.
Obwohl es da noch kein reines Fußballstadion war, ne, war die Stimmung gigantisch.
Die Massen haben sich einfach auf dieses Spiel gefreut, wollten einfach sehen, wie können wir Manchester United einfach nur Paroli bieten und haben sie dann irgendwo besiegt und das meiner Meinung nach verdient.
Du hast gesagt, Cristiano Ronaldo, noch keiner so richtig auf dem Schirm, aber nach den 25 Minuten hast du gewusst, da kann einer richtig was. Und auch wenn du es gut gemacht hast und ihn da ein bisschen im Zaum gehalten hast.
Ja, war zu sehen und damals gab es noch nicht so das Mega-Internet, das war alles schon wussten über ihn, aber er wurde als Megatalent aus Portugal kam er und das hat man in Ansätzen schon, ich habe auf der Bank gesessen am Anfang, habe ich das gesehen, in welchem Tempo, welche Dynamik, aber er war bei weitem noch nicht so weit wie dann 5 Jahre später. Aber wahrscheinlich hätte ich da Probleme gekriegt gegen ihn, aber ich konnte auch mal im richtigen Moment auch mal dazwischenhauen und hatte Unterstützung mit Silvio Meissner und noch anderen Spielern, die dann haben wir das zusammen geregelt und wie gesagt, hatte keine Aktion mehr, so wie ich mich erinnern kann und war natürlich ein super Spiel.
Also richtiges Timing bei dir für das Spiel gegen Cristiano Ronaldo.
Ja,
nichts. Genau. Nicht 10 Jahre später irgendwie.
Ja, kenne ich so viele von sich behaupten, dass sie gegen Cristiano Ronaldo gewonnen haben.
Ja, und ihn quasi noch schachmatt gesetzt haben über weite Strecken.
Also ich habe das Gefühl, das war damals so.
Ja. Wir schauen uns die Videoaufzeichnung hinterher nochmal an. Ja, du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, neben den Highlights mit dem Verein gab es noch 2 Spiele mit der Nationalmannschaft. Konföderationenpokal 1999, schönes Erlebnis, auch wenn die Spiele damals weniger erfolgreich gelaufen sind.
Ja, es war für mich was ganz Besonderes, weil ja, es war ein bisschen Glück, dass ich da mit dabei sein durfte, weil jede Mannschaft durfte nur 3 Spieler stellen. Einige waren verletzt und dann ist man vielleicht in Deutschland in dem Moment nur Nummer 40 von der Qualität und bin aber auch mit reingerutscht, da bin ich auch ehrlich, und haben dann trotzdem Spieler wie Lothar Matthäus dabei gehabt. Wir haben Michael Ballack als junger Spieler dabei gehabt, Mehmet Scholl, um nur einige zu nennen. Also wir hatten keine Gurkentruppe dabei.
Und Horst Held.
Horst Held war auch dabei, ja, genau. Mit dem ich dann später noch zusammengespielt habe und auch noch sehr guten Kontakt habe. Also wir waren eine gute Mannschaft und das war ein Riesenerlebnis. Und ich kann mich nur erinnern, dass wir dann auch auf den gegen Brasilien, auf den Ronaldo, auf den Stürmer, auf den dicken Stürmer gewartet haben, weil der war damals das absolut Beste, was es gab. Ja. Er war aber nicht dabei. Und dann wurde uns gesagt, ja, die haben so ein neues Supertalent, Ronaldinho, 17 Jahre. Ja, habe ich gedacht, ja, gucken wir mal. Und dann habe ich dann so nach 20 Minuten gedacht, mein Gott, was ist das denn? Also es war unfassbar, was der mit 17 schon gemacht hat. Ja. Und wir lagen dann auch 2-0 zurück und dann sagte Erich Ribbeck zu mir, Heiko, mach dich fertig. Und da habe ich mir nur so gedacht, nee, lass mal, ich will da nicht rein. Und ja, bin dann reingekommen, letzten 25 Minuten, haben dann noch 2 Tore kassiert, das war eine derbe Niederlage gegen Brasilien, 0-4. Ja, war auch in der Höhe verdient. Also da war Brasilien damals auch, Ivan Nilsson habe ich dann ins Trikot getauscht. Also die hatten schon eine richtig, richtig gute Mannschaft und Ronaldinho war natürlich eine absolute Waffe damals schon mit 17.
Hast du dann auch mal direkt einen Zweikampf gegen ihn gehabt oder konntest dem aus dem Weg gehen, so gut es geht?
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob er damals noch im Spiel war. Ja. Also das liegt jetzt auch schon 24 Jahre zurück, 23 Jahre. Also es ist eine lange Zeit. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, nur dass es halt schon eine Vorführung war, die uns passieren damals da.
Ja, dann habt ihr noch gegen die USA auch verloren. Das war dann wahrscheinlich ärgerlicher, als gegen die Top-Mannschaft aus Brasilien zu verlieren.
Ja, genau. Dort durfte ich von Anfang an sogar spielen. Ja. Und war auch kein so gutes Spiel von uns oder auch von mir. Und von da, wir haben noch ein Spiel gewonnen, gegen Neuseeland, glaube ich. Und durften dann wieder nach Hause fahren, sind dann ausgeschieden gewesen. Oder ja, trotzdem ein Riesenerlebnis, mal mit dabei sein zu dürfen. Und auch diese 2 Länderspiele werde ich immer in Erinnerung tragen.
Ist das auch so, auch wenn das so ein bisschen sinnbildlich steht für eine schwierige Zeit, auch im deutschen Fußball, wo nicht alles erfolgreich verlaufen ist in der Nationalmannschaft, trotzdem so dieses Prädikat Ex-Nationalspieler hat dich dann weiter begleitet und hat man gerne mit auf dem Briefkopf stehen, oder?
Ja, also ich tue mich damit nicht rühmen oder so persönlich, aber für mich persönlich ist es was Besonderes gewesen und ich bin stolz drauf, dass ich damals eine gute Saison hatte. Ich bin ja damals von Nürnberg nach Stuttgart gekommen, war so in der A2-Nationalmannschaft schon und in Nachwuchsteams unterwegs und habe dann eine sehr gute Saison gespielt, sind sehr aufmerksam geworden und bin damit reingerutscht und wie gesagt, konnte es auch dann in den ersten Jahren danach beim VfB bestätigen, dass ich auf meiner Seite eine Qualität hatte, die dem Verein, aber auch damals Nationalmannschaft dann gut getan hat und von daher bin ich stolz drauf.
Nachwuchsteams hast du angesprochen, da kommen wir zu unserem nächsten Punkt, denn auch wenn wir uns auf die Frauen und die Karriere von Heiko Gerber heute konzentrieren in unserer Sonderfolge, wollen wir den Blick auf den Nachwuchs natürlich nicht auslassen und der kommt jetzt.
NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Ja, Heiko, du bist zwar Cheftrainer bei den Frauen mittlerweile, aber weiterhin, du hast vorhin mal ganz kurz im Nebensatz erwähnt, auch Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft, bei der Regionalligamannschaft U21. Wie klappt es mit der Doppelrolle? Was sind da deine unterschiedlichen Aufgaben?
Ja, das klappt im Moment sehr, sehr gut. Ich bin eigentlich die ganze Woche noch bei der U21 dabei. Die eine oder andere Einheit lasse ich mal weg, muss Samstag auch nicht mehr zum Spielersatztraining dabei sein. Also etwas reduzierter, aber ich wollte auch unbedingt dabei bleiben, weil es mir riesen Spaß macht, mit den Jungs zu arbeiten. Viele kenne ich aus meiner Zeit in der U16, U17, U19, jahrelang begleitet und da sind so viele Top-Talente, also so viele Talente dabei, so viele gute Jungs dabei, die ich gerne weiter mitbetreuen möchte, um denen auch den Weg nach oben mit zu ebnen. Und es ist eh schwierig, nicht so einfach, aber ich glaube, dass wir da ein paar Spieler drin haben, auch in den jüngeren Jahrgängen jetzt, die in den nächsten Jahren doch für mich die Möglichkeit haben, da oben reinzukommen in die erste Mannschaft. Wir haben jetzt auch mit Lee Eckloff einen aus einer eigenen Reihe da oben. Lorin Ulrich trainiert schon mit, und, um ihn mal zu nennen, aber auch Raul Paula, der jetzt verletzt ist, oder in Laupheimer. Das sind so viele, die ich jetzt nennen könnte, die meiner Meinung nach noch vielleicht das ein oder andere halbe Jahr brauchen, aber dann meiner Meinung nach vielleicht dann da oben einschlagen könnten.
Was ist denn, dieser Übergangsbereich ist ja eine ganz kritische Sache. Da entscheidet sich ja, wie du es schon gesagt hast, oftmals, ob es eine Profikarriere wird oder ob es dann gehobenes Amateurniveau. Manche hören vielleicht auch mal ganz auf. Was ist denn aus deiner langjährigen Erfahrung das Entscheidende, dass sich dann neben dem fußballerischen Talent, dass sich die ein paar immer durchsetzen in der ersten oder zweiten Liga und andere dann eben auch noch auf Top-Niveau, aber eben im gehobenen Amateurbereich weiter spielen?
Ja, es sind ganz viele Faktoren, die da mitspielen. Irgendwo braucht derjenige Spieler, der oben ankommt, irgendwas ganz Besonderes. Also irgendwo eine Fähigkeit, die er von den anderen abhebt, zum Beispiel mega Tempo oder eine absolute Torgefahr, zum Beispiel Zweikampfverhalten, irgendwas, was ihn von den anderen abhebt, was auch nach oben hin gesehen wird, was vielleicht oben hin gebraucht wird. Thomas Castanares ist jetzt er ist mit oben dabei, macht das richtig, richtig gut. Er hat halt in den letzten Jahrgängen war immer Torschützenkönig, hat immer seine 20, 25 Tore, ich weiß nicht, wie viele es waren, gemacht, also richtig viele. Und der ist jetzt oben dabei. Und das ist halt was Besonderes, was er hat und was dazu reichen könnte, um erste Liga zu spielen. Dann gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, dass man sich nicht verletzt. Es gehört aber auch Eigenantrieb dazu, dass man jeden Tag noch mehr aus sich rausholt und nicht zufrieden ist mit dem, was weil es kommen immer wieder neue dazu. Es kommen auch mittlerweile sehr viele Spieler aus dem Ausland dazu, die richtig gut ausgebildet sind, aus Frankreich, aus England, egal woher. Also da nicht stillzustehen, ist extrem wichtig, und da muss man die Eigenmotivation haben und an sich zu arbeiten, auch kritisch zu sich selber zu sein, sagen, okay, das fehlt mir noch, da kann ich arbeiten. Also es sind so viele Faktoren, aber ich glaube, dass wenn du was ganz Besonderes hast, so eine besondere Fähigkeit, dann glaube ich, könnte es reichen, zumindest für zweite, erste Liga. Und dann musst du noch irgendwo einen Förderer haben, der an dich glaubt, der das sieht, was du kannst, also der dich dann auch mitnimmt und dir die Chance gibt und auch mal Geduld hat mit dir. Also es gibt so viele Spieler, die irgendwann hier den Sprung nicht geschafft haben und jetzt irgendwo international spielen oder national spielen bei guten Vereinen. Also man braucht auch bei den einen oder anderen das andere ja mehr.
Brauchst vielleicht auch einfach mal dann das Glück, dass auf deiner Position gerade eine Lücke entsteht. Ne? Wir sehen zum Beispiel Bernd Leno, der hat eine Karriere gemacht. In dem Moment, wo er beim VfB hätte aufrücken können, war eben Sven Ulreich derjenige, auf den man gesetzt hat. Und so Beispiele gibt es ja dann auch immer wieder. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Positionen, also wahrscheinlich zentrale Mittelfeld. Das ist bei jedem Verein irgendwo doppelt, dreifach, vierfach, fünffach besetzt. Aber ein schneller Flügelspieler zum Beispiel, das wird immer gern gesucht. Oder ein kopfballstarker Innenverteidiger, der jeden Zweikampf gewinnt. Also wir haben da in jedem Bereich was zu bieten im Nachwuchs. Und dann, dann kommt man halt oben an. Und da ist halt so ein erfahrener Profi wie ein Mavropanos, der seinen Platz natürlich nicht hergeben wird. Und da muss man sich halt durchbeißen und vielleicht auch mal Geduld haben, Glück haben. Und ja, dann bin ich der Meinung, dass vielleicht dann mit 22, 23, weil sie die Jahrhunderttalente, die mit 19 spielen, die gibt es halt nur alle 10 Jahre mal. In Timo Werner oder in Kimmich, die dann so Gnabry, die ich ja alle trainiert habe, die ich alle mit ausgebildet habe, also mit ausgebildet, mal als Betonung, die ich alle gut kenne. Und da war es auch nicht immer zu sehen, dass die dann so eine Karriere machen.
Aber so ein Kimmich wahrscheinlich, dass das, was du angesprochen hast, so dieser absolute Wille, sich immer zu verbessern, den hat der natürlich verkörpert, wahrscheinlich schon in der Jugend.
Ja, also bei Joscha waren wir uns sicher, weil er halt dies, was du sagst, alles hatte, aber er war auch relativ klein, schmächtig noch, als ich ihn in der U16, U17 hatte. Und körperlich war er verletzt dann, hat gar nicht so oft gespielt. Da habe ich gedacht, ja, das könnte vielleicht dann auch doch sein Problem werden. Das Körperliche hat aber dann an sich gearbeitet, hat Vollgas gegeben, hat jetzt einen guten Body, hat eine gute Dynamik mittlerweile entwickelt. Und das andere war es bei Serge Gnabry, war es das Gegenteil. Ich habe einfach gesehen, was der Junge für eine absolute Qualität hat. Mhm. Aus dem Stand loszudribbeln, Tempo-Dribbling, enge Ballführung. Und trotzdem hat es ein paar Jahre gedauert. Ja. Über Umweg Arsenal, Werder Bremen, Hoffenheim war, glaube ich. Dann dauert es halt eine Zeit. Und wir waren kurz dran, ihn aus England wieder zurückzuholen. Mark Hienle, und wir haben uns dafür eingesetzt. Wir haben gesagt, hol den wieder, er hat so viel Qualität. Und irgendwo haben wir es dann nicht hinbekommen. Und im Nachhinein müssen wir sagen, war es schade. Er wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr bei uns. Aber das, da war es sofort zu sehen. Oder bei Timo Werner. Ja. Wenn ich jedes Jahr 36 Tore mache, dann ist es eine Qualität, die wird sich durchsetzen. Also das kann man nicht verhindern. Und der eine oder andere braucht ein bisschen länger. Mhm.
Und im Oberstübchen muss halt auch klar sein. Ne? Also wenn dich die 36 Tore jedes Jahr dazu verleiten, dass du rumläufst und den großen Max machst, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig. Ja? Dann hebst du irgendwann ab und arbeitest vielleicht nicht mehr so hart an dir, weil du denkst, okay, geht hier dann auch bei den Profis von alleine weiter. Also es gehört wahrscheinlich schon auch als entscheidender Faktor noch dazu.
Ja, das hatte ich ja gesagt. Also der Kopf ist ganz entscheidend. Ja. Aber es ist, man kann auch ein bisschen verrückt sein als Fußballer, oder man muss auch ein bisschen auf einer Art egoistisch sein. Ja, um selber, ja, wenn ich vor dem Tor stehe und mache das Ding rein, dann stehe ich im Rampenlicht. Ja. Wenn ein besser postierter, den muss ich natürlich sehen, aber ich muss auch selber an mir arbeiten und vielleicht auch mich selber ins Rampenlicht zu bringen und an mir zu arbeiten. Also ich muss nicht lieb und brav sein und nur im Kopf und nebenbei noch anders sagen, aber man muss schon klar, also auf einer Seite klar im Kopf sein, was man will.
Die zweite Mannschaft ist ordentlich in die Saison gestartet. Letztes Jahr war es lange Zeit wirklich schwierig und auch hinten drin gehangen oder so an der Grenze zum Keller, Tabellenkeller. Was macht dich zuversichtlich, dass es in diesem Jahr eine Regionalliga-Saison wird, die ein bisschen sorgenfreier über die Bühne geht?
Ja, erstmal muss man sagen, dass die letzte Saison natürlich auch unfassbar war, was einfach Personalie betrifft. Wir hatten 10, 12 verletzte Spieler, hatten auch nicht die Unterstützung jede Woche von oben, weil die hatten auch...
Die waren auch dezimiert.
Genau, die waren auch dezimiert. Da kam Corona noch dazu und alles Mögliche. Wir hatten dann Unterstützung von oben rechtzeitig noch. Wir haben teilweise in der Rückrunde mit 9 Mann trainiert, 2 Monate lang. Und da war der eine oder andere Spieler dabei, der eigentlich gar nicht bei uns im Plan war. Also wir hatten 7 Stammspieler irgendwo im Training, ganze Zeit. Und das jetzt mal nicht als Ausrede zu nehmen, aber es war einfach so eine schwere Saison. Und dann verlierst du Spiele, die du eigentlich trotzdem ordentlich gespielt hast. Wir haben auch einige Spiele nicht gut gespielt, klar. Und dann rutschst du hinten rein. Und dann ist es schwierig, rauszukommen. Und wenn du das halt siehst, dass Hoffenheim genau das gleiche Problem hatte, auch als U21, Mainz vor 2 Jahren, dann gibt es halt mal auch Jahre, wo vielleicht der Kader ein Jahr braucht, um sich zu etablieren. Und da hatten wir Riesenprobleme. Und dieses Jahr, finde ich, haben wir eine ausgeglichenere Mannschaft. Wir sind wir haben selber 20 Spieler, im Moment auch kaum Verletzte. Können jeden Tag mit 9 gegen 9, 10 gegen 10 trainieren. Haben einen Konkurrenzkampf. Wir sind eine gute Truppe, was auch die Kameradschaft, was das Teamwork, also Mentalität, die Truppe richtig. Jeder will unbedingt irgendwo mit ranziehen. Es wird den einen oder anderen geben, der enttäuscht ist, weil er halt nicht zum Zuge kommt. Das muss man irgendwann auch abwägen, aber ich glaube, die Mannschaft ist dieses Jahr so gefestigt, um meiner Meinung nach, ohne jetzt zu hoch zu greifen, aber irgendwo zwischen Platz 3 und 6 mitspielen kann. Also das ist für mich die Qualität, aber wenn es dann 7., 8. wird, dann ist auch okay, und wenn es 2. wird, umso besser.
Ja, aber es, so wie du über den Nachwuchs sprichst, wie du über diese Mannschaft auch sprichst, für dich absolut auch nach wie vor noch die richtige Entscheidung, in dieser Übergangsmannschaft festgehalten zu haben, die mal eine U23 war, jetzt eine U21 hier in der Regionalliga.
Auf jeden Fall. Also die Spieler brauchen noch einfach noch diese 1-2 Jahre aus U19 nach oben. Man kann mittrainieren oben, aber man wird nicht spielen. Wo soll ich dann spielen? Also das ist so wichtig. Dazu kommt noch, dass einige Spieler, die oben vielleicht jetzt wie Aidonis noch nicht zum Zug kommt, bei uns unten Spielpraxis sammeln kann. Also es ist für mich schon extrem wichtig, ob es dann finanziell unbedingt ein Plus ist im Endeffekt. Das weiß ich nicht. Also wir haben es über den Nachwuchsleistungszentrum immer geschafft, auch Spieler zu entwickeln, die sehr viel Geld gebracht haben. Das ist vielleicht die letzten Jahre nicht mehr ganz so, aber ich glaube, dass wir wieder auf einem guten Weg sind. In der U15, 16, 17, 19 sind echt richtig, richtig gute Talente. Und da wird es auch gelingen, den einen oder anderen wieder nach oben zu bringen, hoffentlich zu halten beim VfB, aber vielleicht auch wieder Geld zu generieren.
Man hat ja jetzt gesehen, zuletzt in den letzten Wochen beim sogar beim Weiterverkauf Thilo Kehrer, Bernd Leno, Timo Werner nochmal zurück nach Leipzig, hat der VfB immer nochmal mitverdient. Also es unterstreicht ja das, was du auch sagst. Ne? Einerseits eine sportliche Hilfe, wenn man sie gut ausbildet, die Jungs. Andererseits dann eben auch ein finanzieller Gewinn, wenn man sie dann gut verkauft und vielleicht sogar nochmal und nochmal mitverdient an diesen Solidaritätszahlungen im Transfergeschäft. Ja, dann schauen wir aufs Wochenende. Am Samstag 15 Uhr beim FC Rot-Weiß Koblenz spielt die U21. Am Samstag schon um 12.30 Uhr die U19 gegen den SV Darmstadt 98, quasi wieder direkt vor dem Bundesliga-Duell. Und die U17 spielt bereits um 11.30 Uhr, aber auswärts beim SSV Jahn Regensburg. Jan Heiko, wenn wir auf deine Trainerkarriere nochmal schauen, die begann quasi 2010 beim VfB in diversen Nachwuchsteams, hast du schon gesagt, und dann hast du auch den Fußballlehrer gemacht, die Ausbildung 2016, 2017. Da habe ich mal geschaut, wer da alles dabei war, der den Abschluss dann auch gemacht hat. Ein paar Leute mit Kickers, Stuttgarter Kickers, weiteren Stationen dann, zum Beispiel Ramon Germann, der heute SGV Freiberg trainiert in der Regionalliga. Wir haben den früheren Kickers-Coach Tomasz Kaczmarek. Und den Ex-Kickers-Spieler Thorsten Ziegner. Also viel blaues Blut in dem Trainerlehrgang damals. Und was ich auch gesehen habe, Stefan Leitl, heute bei Hannover 96. Und ein ehemaliger VfB-Cheftrainer, Tim Walter.
Ja, ja. Die waren alle dabei. Wir waren eine coole Truppe damals. Wir hatten nicht so den ganz großen Namen dabei, wie die letzten Jahre davor, vielleicht mit Effenberg, mit Scholl und so. Das hatten wir diesmal nicht dabei. Und das hat aber vielleicht... war es umso besser, weil das hat die Truppe einfach richtig gut zusammengeschweißt. Das ist ein intensives Jahr, dieser Fußballlehrer. Mhm. Also richtig hat keiner so richtig Bock, jede Woche dahin zu fahren und sich dahin zu setzen mit 40, 50 Jahren oder 35 Jahren, je nachdem, so unterschiedliche Alter, nochmal zu lernen, nochmal alles so, sich erlernen zu lassen, wie Fußball funktioniert. Ja. Aber es war richtig toll, eine gute Truppe und von daher haben wir das sehr gut hinbekommen und haben alle bestanden auch in dem Jahrgang.
Hast du auch so, gibt es ja immer die berühmten Fahrgemeinschaften, Tedesco, Nagelsmann, mit wem bist du immer hingekurvt?
Also ich bin mit Ramon Germann zusammen und auch Zweitligatrainer im Moment, der Michael Schiele in Braunschweig. Mhm. Haben uns dann immer, also Ramon und ich haben uns in Stuttgart getroffen und haben wir dann auf der Autobahn Pretzfeld haben wir den Michael Schiele noch mit eingeladen. Ja. Und Ramon ist immer gefahren und wir zwei haben gelernt hinten drin.
Gelernt.
Ja, doch. Wir haben dann nochmal versucht, alles für die Klausuren und so, wie in der Schule nochmal so uns gegenseitig abzufragen. Also es war eine lustige Fahrt. Rückzug haben wir dann meistens an der Tankstelle was getrunken, weil wir einfach von der Woche so kaputt waren und dann nach Hause.
Und Ramon musste nichts lernen, oder?
Ramon ist Lehrer. Ja. Ramon ist Lehrer, der hat auch gelernt, weil man muss ja auch Sachen, die abgefragt werden, aber der konnte es einfach viel besser als wir. Der hat da so seine Mindmap gehabt und hat es richtig gut gemacht. Und ja, ich und Micha, wir mussten schon wieder so intensiv das auswendig lernen, trainieren und ja, war auch mal eine gute Erfahrung wieder.
Und Tim Walter, der hat sich ja hier als sehr dominanter, selbstbewusster, lauter Typ präsentiert. War der auch so im Trainerlehrgang?
Ja, war auch so. Also Tim hat seine eigene Ansicht für Fußball und das finde ich toll. Mhm. Also ich finde, Tim, der hat einen Plan und er hat keinen Plan B oder will keinen Plan B. Er hat seinen Plan A und er weiß oder er denkt das oder es funktioniert ja auch oft. Das ist so. Und er drückt das durch, er spielt einen richtig interessanten Fußball, finde ich. Dass auch mal Positionswechsel, mal ein Innenverteidiger dann plötzlich mal nach vorne geht und so. Also ich finde das mega interessant und muss ihm lassen. Aber klar, muss man irgendwann auch Erfolge abliefern. Und das wird auch jetzt dieses Jahr beim HSV vielleicht dann für ihn entscheidend werden, dass er dann irgendwo aufsteigt, weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass der HSV dann auch das Ding wieder beendet. Aber ich finde jetzt, und so war es beim Fußballlehrer auch, er hat einfach mal die 14. Spieleröffnung erfunden. Weil Herr Wormuth gesagt, es gibt nur 13.
Okay.
Er hat noch eine 14. erfunden. Und alle haben so, okay, also mega Zeit. Und Tim ist eigentlich auch ein toller Mensch.
Ja. Aber so seine Sturheit, nur Plan A, das hat ihm so ein bisschen den Kopf gekostet beim VfB dann später, oder?
Ja, aber auf der anderen Seite, ja, immer wieder, ich habe einen Plan und dann kommt jemand und sagt, ja, du musst das und das. Und dann habe ich dann lass mir was reinreden und dann von dem auch noch was und von dem auch. Ist auch nicht der richtige Weg. Also ich finde, vielleicht muss er lernen, auch dann irgendwo mal Kompromisse machen. Das hat er auch schon, also der wird nicht mehr auf Teufel komm raus, dann irgendwo das Zentrum immer freigeben und Innenverteidiger in der Spitze stehen haben. Also ja. Er hat auch dazu gelernt und oder wird auch seine Erfahrung gemacht haben mittlerweile. Ich finde ihn aber einen richtig guten Trainer.
Bist du gefragt worden damals, als sie ihn verpflichtet haben? Hat jemand gesagt, hey Heiko, du kennst ihn noch aus dem Trainerlehrgang, sag du mal, wie ist das so? Das nicht?
Nee, gar nicht. Also ich habe es dann mitbekommen, dass er in Frage kommt, dass er dann da war. Habe ich dann als so eine WhatsApp geschrieben, so als Spaß gesagt, hey, viel Erfolg und wenn du noch einen Co-Trainer brauchst, ich bin bereit. Er hat aber seine zwei mitgebracht. Also.
Du warst zu jung, weil er hat dann Rainer Ulrich vom KSC geholt.
Ja, genau. Nee, ich hätte es schon gern mitgemacht, aber es war eher ein Spaß und wie gesagt.
Gut, dann schauen wir noch mal ein bisschen nach vorne. Der FC Schalke, wir haben es schon mal angesprochen, ist zu Gast beim VfB Stuttgart, Samstag 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena. Da könnt ihr, wie immer, wenn ihr Karten habt, live dabei sein. Wer das Ganze aber auf anderem Wege verfolgen will, der ist mit unserer Mein VfB-App recht gut aufgehoben. Und was da alles, was die alles bietet, das erklärt euch jetzt mal wieder unser Christian Pavlitsch.
Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB-Podcast Podcast und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB-App herunterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
Ja, wir haben deine Bilanz, Schalke, schon angesprochen. Was glaubst du, was wird es für ein Spiel am kommenden Samstag? Der große VfB, also die Bundesligamannschaft des VfB gegen den FC Schalke, der als Aufsteiger kommt in einer ungewohnten Rolle. Ne?
Ja, das ist natürlich für den VfB jetzt ein sehr, sehr wichtiges Spiel, um da auch wieder in gute Tabellenpositionen zu rutschen durch einen Sieg. Es sollte einfach ein Sieg rausspringen, aber es kommt natürlich eine Mannschaft mit Schalke, die jetzt auch vor 2 Wochen in Wolfsburg in 0-0 gemacht hat, die auch da Qualitäten auswärts liefert, zumindest defensiv. Es wird wieder Geduld brauchen, um die auszuspielen, um da auch nicht ins offene Messer zu laufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich hoffe, dass es ein klares Ergebnis wird, aber ich denke eher, dass es vielleicht auch ein knappes Ergebnis werden kann und dass man vielleicht erst kurz vor Schluss das 2-0 macht. Also ich tippe mal auf ein 2-0, mal so. Ich hoffe es natürlich auch, dass wir dann auch einfach nicht die ganze Saison wieder irgendwo da so zittern müssen und machen, weil die Qualität unserer Truppe ist eigentlich meiner Meinung nach so gut, dass es irgendwo im Mittelfeldplatz reichen müsste.
Ist dann auch wenn der Saisonstart mit ein bisschen holprig war, ist das auch, oder eigentlich gute Leistungen, aber ganz am Anfang noch nicht die Ergebnisse, die es hätten sein können. Bist du aber zuversichtlich in der Saisonprognose, dass es dann, wie du es gesagt hast, auf einen gesicherten Mittelfeldplatz rauslaufen kann in dieser Saison?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe Leipzig einen Punkt zu holen am ersten Spieltag, dann in Bremen. Eigentlich müssen sie gewinnen, kriegen sie der 95. Minute das Gegentor. Ja. Ja, auch Freiburg war im Stadion ein gutes Spiel von uns, wo ich sage, okay, musst du eigentlich einen mindestens Punkt holen, weil du hast Freiburg beherrscht, aber warst nicht so richtig zwingend. Ja, und jetzt kommt halt mit Schalke eine Mannschaft, wo du sagst, okay, der Anspruch, den wir haben mit unserer Qualität, einen Aufsteiger zu schlagen, ohne die zu unterschätzen, bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass die Qualität auch dafür reichen müsste, irgendwo Platz 6 bis 12, ohne mich direkt nahe, naja, also festzulegen.
Ja, und was spieltechnisch, taktisch auf den VfB zukommt und worauf es ankommt im Spiel gegen den FC Schalke, das erklärt wie immer unser VfB-Taktikexperte Jonas Bischofberger.
Die Mein VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Mit Schalke 04 erwartet den VfB Stuttgart eine ganz ähnliche Aufgabe wie in der letzten Woche in Köln und auch in einigen anderen bisherigen Spielen. Es geht wieder gegen eine Pressingmannschaft mit Viererkette, falls sie nach dem 1-6 gegen Union bei ihrem System bleiben. Schalke hat eben auch ein sehr druckvolles Mittelfeldpressing, aus der sich die Mannschaft dann nach vorne orientiert, viel Druck macht und im Endergebnis auch einfach sehr viele Kilometer abreißt. Im 4-3-1 rücken dann die Außenspieler eher in die Mitte ein und die Außenverteidiger machen dann sehr viel Druck über die Flügel, so ähnlich wie Köln es auch schon gemacht hat. Und in der Offensive kommt Schalke wiederum übers Umschaltspiel, überbrücken das Mittelfeld sehr schnell, sie bauen wenig über die Sechser auf und schlagen sehr viele Flanken. Agieren da offensiv einfach ähnlich, wie Freiburg und Köln es auch schon gemacht haben. Allerdings hat Schalke bislang deutlich größere Schwächen gezeigt als diese beiden Teams. Das Pressing ist eigentlich ganz gut und konsequent, aber dieses nach vorne Verteidigen ist für die Restverteidigung natürlich schon ein bisschen riskant und die hat sich da in der Absicherung bislang nicht so souverän gezeigt. Gerade beim 1:6 gegen Union, wenn man sich die Situationen anschaut, wo sie die Gegentore bekommen haben, sind das meiste eigentlich aller Weltsituationen, die man als Pressingmannschaft ein bisschen in Kauf nehmen muss und auch eigentlich wegverteidigen können muss. Um diese Schwäche auszunutzen, muss der VfB einfach möglichst viele Angriffe fahren, schnell umschalten, auch mal lange Bälle einstreuen vielleicht, um einfach da den Druck hochzuhalten. Wobei dahingehend die Sperre von Pfeiffer und die Situation von Kalajdzic natürlich nicht optimal sind. Jedenfalls geht es darum, schwierige Situationen für die Schalker Abwehr zu provozieren und das eben so häufig wie möglich. Was man allerdings auch gesehen hat bislang, ist, dass Schalke auf jeden Fall mithalten kann in den Spielen, dass sie ganz gut drin sind, dass sie auch starke Mannschaften wie Gladbach zum Beispiel nerven können. In der Offensive können sie gut mit ihren langen Bällen aufrücken, die dann Terodde zum Beispiel auf die einlaufenden Flügelspieler verlängert. Und auch wenn sie dann zwar wenig Finessen im letzten Drittel anzubieten haben, schaffen sie es mit diesen langen Bällen eben zumindest aufzurücken, am gegnerischen Strafraum präsent zu sein und Standards rauszuholen. Und dadurch können sie halt auch immer wieder zum Beispiel auch in den Spielen zurückkommen, wenn sie hinten liegen, mit solchen Standards zum Beispiel. Nur, dass sie auch Spiele konstant gewinnen, das dürfte ihnen ein bisschen schwerfallen mit dieser Spielweise. Und damit sich das bewahrheitet, muss der VfB Stuttgart nicht zuletzt die Sachen gut machen, die sie in der letzten Woche schon gut gemacht haben.
Ja, dann haben wir auch das gehört. Heiko, und ich sag schon mal vielen, vielen Dank für den Besuch. War super spannend, super interessant mit viel Blick zurück, aber auch Blick voraus auf ein sehr, sehr spannendes Projekt mit den Frauen des VfB Stuttgart. Ich sag's jetzt nochmal, wer am Samstag im Stadion ist, kann sich davor die A-Jugend anschauen, kann sich dann den VfB gegen Schalke in der Bundesliga anschauen. Und wer dann immer noch nicht genug hat, der kann am Sonntag 14 Uhr nach Obertürkheim kommen. TSV Crailsheim ist der Gegner. Das erste historische Oberligaspiel des VfB Stuttgart Frauen. Ja, da geht's los. Ich denke, die Vorfreude ist groß, Heiko.
Ja, wir sind heiß, wir sind gut vorbereitet, ein bisschen nervös sind wir alle. Trotz, es ist Ligastart. Wir wollen gerne mit dem Sieg starten, um gut in die Saison reinzukommen. Nur der Erste steigt auf und von daher haben wir von Anfang an nichts zu verschenken. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Mannschaft so gefestigt im Moment ist, um zumindest gute Spiele zu liefern und auch irgendwo oben mitzuspielen.
Da wünschen wir alles, alles Gute, viel Erfolg und wir sind am Ende unserer Sonderfolge des Mein VfB-Podcasts, des Podcanstadt. 214 war die Nummer dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und in der nächsten Woche sind wir wieder im gewohnten Format für euch da. Vielen Dank, Heiko Gerber, alles Gute und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Danke, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart. Der Podcanstadt macht jetzt eine Woche Pause und kehrt dann am 12. September wieder mit der gewohnten Besetzung zurück.
Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.